Hallo Claudia.
Ich freue mich, dass ich heute zu dir ins Willy Brandt Haus kommen durfte.
Herzlich willkommen.
Und ich habe mir überlegt, wir reden heute mal querbeet. Wir reden über den Parteitag. Wir reden über deine Arbeit, über meine Arbeit, wie wir überhaupt zur Politik gekommen sind. Und ich glaube, da wird uns der Gesprächsstoff nicht ausgehen.
Da gehe ich von aus.
Okay. Ja? Fangen wir mal mit dem Parteitag an, den wir ja im Dezember haben. Im Moment haben wir ja die Phase Vorsitzende, also du wählen. Und ich finde das total super, wie das aufgezogen wird. Ich weiß, es gibt da ganz, ganz viele Kritiker, aber demokratischer hätten wir es nicht machen können.
Genau, und die Kritiker gehen mir auch alle ziemlich auf den Senkel. Aber man kriegt viele kluge Ratschläge. Ich habe das immer erlebt, die ganze Zeit, als wir gesagt haben, wir machen das jetzt so. Da wussten alle besser, es wussten alle, dass es nicht funktioniert. Und jetzt war ich bei 11 von 16 Regionalkonferenzen dabei. Wir haben immer Stühle reingeschleppt. Wir haben Hallen umbuchen müssen, weil wir zu viele Leute hatten. Wir mussten noch Leuten sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr reinkommen. Geht nicht. Hier im Willy-Brandt-Haus hatten wir 2.500 Anmeldungen und hatten 1.200 Plätze. Also die SPD lebt, die ist lebendig, die hat ganz viel Kraft und das macht Spaß.
Genau, das macht Spaß.
Und ich weiß momentan noch nicht, wer es wird. Also nee, manchmal
das,
hat man ja
das
ein Gefühl,
weiß ich auch nicht.
Aber ich würde momentan nicht wetten.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ich freue mich auf Sonntag, da bin ich in Troisdorf. Mhm. Da haben wir ja auch die erste Regionalkonferenz.
Warst du schon auf einer?
Nein, leider nicht.
Okay.
Und unser Stadtverband hat einen Bus gemietet.
Okay.
Und wir fahren da mit ganz, ganz vielen Genossen hin.
Ja.
Und ich finde das auch toll, dass sich da so viele Genossen beteiligen. Das sind auch viele Ältere, die sonst auch nicht die Möglichkeit haben, mal an so einer Regionalkonferenz teilzunehmen. Und ich freue mich richtig auf Sonntag.
Also ich kann dir nur sagen, ich bin auf den 11, wo ich war, ich bin Sonntag leider nicht dabei.
Ja.
Wir haben hier Parteivorstandsklausur am Samstag, wir haben Freitag Klausur der organisationspolitischen Kommission und dann brauche ich den Sonntag mal einmal für mich, mal einmal durchatmen. Aber du wirst Spaß noch haben, also bin ich mir sicher. Und du wirst auch erleben, da sind Leute dabei, das hätte man gar nicht getraut, die rocken die Bühne.
Mhm.
Und da sind auch Leute dabei, die treten ein bisschen leiser auf, als sie das eigentlich sonst tun. Also das ist auch ganz spannend, die alle mal zu hochen. Und was auch spannend ist, ist zu gucken, wie die so als Team funktionieren.
Ja.
Also manche schaffen das gar nicht, das Mikro mal hin und her zu reichen.
Aha.
Und die anderen
bestimmt die Männer.
Schau's dir an.
Die Männer lassen die Frauen nicht ran.
Schau's dir an.
Doch, 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 doch.
Aber ich habe ja zum Beispiel, ich habe bei mir in der Instagram-Story interviewe ich alle Paare und ich habe auch bewusst gesagt, die letzte Frage geht immer an den Mann, warum die Frau so richtig ist, weil mich total nervt. Das ist dann das Team von dem Mann und das ist das Team von dem
genau.
Mann. Und das ist nicht das Team von Mann und Frau, sondern es
genau.
ist, ich sag jetzt mal nicht, ne, es ist immer das Team vom Mann.
So. Genau.
Und nö.
Das hat mich letzte Woche schon aufgeregt, da in irgendeiner Zeitung, da habe ich gedacht, das ist doch nicht die Frau von dem Mann.
Hm.
Warum erwähnen sie nicht zuerst die Frau und sagen, das ist die Frau und der Mann? Aber das hat mir dann wieder gezeigt, wie viel wir Frauen doch noch kämpfen müssen.
Ja, und wie richtig das ist, diesen Schritt jetzt zu gehen.
Ja.
So.
Ja.
Und Andrea war die erste Vorsitzende.
Ja.
Wir kriegen jetzt auf jeden Fall die zweite.
Genau.
Ja.
Ich freue mich.
Mir auch.
Dann erzähl mir doch mal, wie bist du zur Politik gekommen?
Schülersprecher, 11. Klasse, Schülersprecher, Partys organisiert. Schülerpartys, Faschingsfeiern. Und dann gab es aber so drei Sachen, die mich zur Politik gebracht haben. Also Gerhard Schröder, damals als Ministerpräsident, hat Bildungsreformen in Niedersachsen durchgeführt, gegen die wir gestreikt haben. Dann gab es bei uns in der Nähe von meinem Heimatort Munster in der Lüneburger Heide so ein Nazi-Zentrum, wo wir immer gegen demonstriert haben. Und das wurde dann auch zugemacht. Und das dritte war, dass ich dafür gesorgt habe als Schülersprecher, dass wir in Munster einen Disco-Bus bekommen, der uns sicher in die Diskothek im Nachbardorf bringt. Wir hatten schwere Verkehrsunfälle damals und wir wollten was Sicheres haben. Und das waren so drei Sachen innerhalb kürzester Zeit, wo ich gesehen habe, ich engagiere mich, ich übernehme Verantwortung, ich mache was. Und es macht Spaß. Und dann hat die SPD mich gefragt, ob ich Lust hätte, für einen Stadtrat zu kandidieren.
Schön. Siehst du, mein Held ist noch Johannes Rau.
Ja, die habe ich leider nicht. Die habe ich ja leider alle. Also Johannes Rau habe ich mit dem, habe ich einmal auf dem Podium gesessen. Sehr beeindruckend, aber das war leider schon kurz vor seinem Tod.
Ja.
Und ich weiß, mich ja immer ärgert, dass wenn alle von Willi erzählen. Ne? Ich habe Willi ja nie erlebt.
Also doch.
Ich habe Helmut Schmidt zweimal gesehen, Willi Brandt nie.
Oh.
Ja, das ist wirklich schade.
Ich bin so alt. Nein, also Johannes Rau war mein Held.
Ja?
Ja.
Wie bist du denn zur Politik gekommen?
Von Geburt an.
Über Familie schon?
Ja, genau. Okay. Also bei uns war Politik immer ein Thema. Hm. Und von daher, bei uns war auch immer klar, wir wählen SPD.
Okay.
Und ich kann mich daran erinnern, als ich 18 wurde und durfte das erste Mal wählen gehen, das war bei uns immer so Familienausflug, alles musste mit ins Wahllokal.
Okay.
Und als ich aus der Wahlkabine rauskam, bin ich direkt gefragt worden, hast du richtig gewählt? Also ich komme aus einer SPD-Familie. Und ich habe das letzte noch mal im Keller umgekramt und dann habe ich eine Schallplatte von der CDU gefunden. Eine Single.
Okay.
Wählt den politischen Frühling. Da war ich 6 oder 7 und ich habe dieses Lied geliebt. Ich kann dir den Text, könnte ich dir jetzt so runtersingen.
Hat aber nichts gebracht.
Nee, so, und diese Schallplatte war bei meinen Großeltern im Briefkasten. Mhm. Und ich habe die...
Ich habe die noch Schallplatten verteilt.
Ja, okay. Ich bring die mal mit.
Ja.
Und ich habe die, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe auf der Schaukel gesessen und voller Inbrunst dieses Lied gesungen, bis mein Opa nach Hause kam. Also nicht, dass ich das Lied gesungen habe, sondern dass es eine Unverschämtheit ist, dass ein CDU-Mensch sowas in einen sozialdemokratischen Haushalt reinbringt.
Okay. Und dann musste die Platte auf dem Dachboden verschwinden.
So ähnlich. Und das ist, als damals meine Großmutter gestorben ist, war das Einzige, was ich mitnehmen wollte, das war diese Schallplatte.
Okay.
Mhm. Ich bringe sie mal mit.
Ja, machen wir. Ja. Ja, meine Eltern haben mir nie verraten, was sie wählen, bis ich selbst in die Politik eingetreten bin und bis ich dann meine erste Wahl hinter mir hatte. Und dann haben sie gesagt, nee, wir haben auch schon immer SPD gewählt, aber ich habe es nicht gewusst. Ne, so. Und jetzt sind aber beide mittlerweile auch in die SPD eingetreten. Also ich habe meine Eltern in die Politik geholt.
Sehr gut.
Ja.
Nee, bei uns war alles SPD. Hm. Wir sind noch eine Gewerkschafterfamilie. Hm. Wir sind alle entweder im Betriebsrat oder im Personalrat. Also mein Vater war lange Jahre im Betriebsrat. Mein Vetter ist Betriebsratsvorsitzender. Mein Bruder war lange Personalratsvorsitzender. Ich war in der Mitarbeitervertretung. Also irgendwie, das war auch das Erste, als wir alle angefangen haben zu arbeiten. Gewerkschaft.
Und der Weg in die Politik, in den Bundestag, war bei dir?
Ja.
Wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren Kolleginnen. Wie kam die Kandidatur für den Bundestag bei dir?
Du, also ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, heute...
Ich will da rein.
Ja. Genau. Also das war nie geplant. Da spielten viele Faktoren eine Rolle. Zum einen habe ich mich immer furchtbar geärgert, dass das Thema Pflege nie eine Rolle gespielt hat. Weder bei Landtagswahlen noch bei der Bundestagswahl und quer durch die Fraktion. Hm. Und in den letzten Jahren ist wirklich der Pflegenotstand, also das ist jetzt nicht, was jetzt erst seit 2 Jahren bekannt ist, das ist schon ewig bekannt. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe vor 20 Jahren zum ersten Mal dagegen demonstriert in Düsseldorf. Und da habe ich gedacht, also wenn das keiner machen will, dann muss ich das jetzt selber machen. Hm. Und dann halt noch...
Wer war denn vorher bei euch eigentlich?
Der Achim Großmann.
Achim, okay, ja. Das ist schon ein bisschen länger draußen gewesen.
Genau,
ja.
Genau.
Weißt du, was für mich neulich sehr deprimierend war, wenn wir über Pflege gerade reden? Ich war bei mir im Wahlkreis und ich habe einen sehr guten Draht zu ganz vielen Pflegeeinrichtungen da. Ich habe, als ich ganz jung war im Bundestag, habe ich mal einen Tag in der ambulanten und einen Tag in der stationären Pflege mitgearbeitet und habe einen heiden Respekt vor dem, was die, vor allem die Damen da leisten. Ja. Also und jetzt war ich da und hatte so 20 eingeladen, 20 Pflegekräfte in einer Diakoniestation, habe mit denen geredet. Und am Anfang habe ich denen erstmal erzählt, was wir jetzt alles machen in dieser Legislatur. Und das ist ja, jetzt kann man von Jens Spahn immer halten, was man will, aber ich finde, der macht schon fleißig seinen Job.
Ja.
Und habe alles erzählt, was jetzt auch Hubertus und Franziska und Jens in der konzertierten Aktion Pflege machen. Und das ist ja nicht wenig. Ich finde wirklich...
Nein.
So, aber ich erzähle das alles und dann gucken die ganzen Pflegekräfte mich an. Und sagen, wir merken davon gar nichts.
Das ist ja
und das war ein so deprimierender Moment,
ja.
Weil ich wirklich dachte, du denkst in Berlin, wir machen jetzt richtig was. Und vor Ort, weißt du, bei uns zum Beispiel das Thema Wegepauschale, ne? Das ist ja so ein Thema, bei uns im ländlichen Raum spielt das eine riesige Rolle. Ja. Die kriegen das alle nicht mehr finanziell gewuppt.
Ich weiß.
Ich habe das mit in den Koalitionsvertrag eingeschrieben. Ich war total glücklich, dass das jetzt auf den Weg gebracht wurde. Aber du sitzt da und merkst auf einmal, das, was du in Berlin so wichtig empfindest, spielt im konkreten Leben bei denen keine Rolle.
Das ist genau das, was ich sage. Wir machen viel. Hm. Das nutzt aber leider im Alltag nichts. Hm. Im Moment noch nicht.
Weil es so lange dauert oder weil es...
Nein, weil es einfach nicht praktikabel ist. Hm. Auf der anderen Seite sage ich auch immer wieder meinen Kolleginnen und Kollegen, wir können nicht zaubern. Hm. Ich kann die Karre, die in den Mist damals gefahren worden ist, Die kann man nicht in einem Jahr oder auf zwei. Das geht nicht. Zaubern können wir nicht. Aber das sind so klitzekleine Dinge, ja, mit denen wir das verbessern können. Und da bin ich auch oft ziemlich traurig, weil ich auch immer wieder versuche, das zu erklären. Aber wahrscheinlich ist das alles zu einfach.
Ich glaube immer noch, dass wir ein gutes Pflegesystem haben. Also wenn ich das
mit anderen Ländern vergleiche. Ja, es gibt ja auch, es ist ja auch nicht alles schlecht.
Nur ich sehe halt, was die buckeln, ne? Und was die.
Genau.
Und ich glaube, das Schlimmste, so nämlich es immer war für die Pflegekräfte, ist diese kurze Zeit, dieser Druck, der da ist. Also,
genau.
Ne, du musst auf jede Minute achten und.
Genau.
Ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, brauchen wir mehr Geld, brauchen wir mehr Personal?
Ja.
Und bei mehr Personal weiß ich immer nicht, wo kriegst du es her. Ne?
Das ist ein Problem, aber versuche im Moment mal einen Installateur zu bekommen. Der Fachkräftemangel, der greift ja im Moment überall.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht nur in der Pflege, das ist ja in sämtlichen Branchen. Das ist auch in der
Aber was glaubst du denn, was noch passieren müsste? Also jetzt mal jenseits der Sachen, die wir jetzt in dieser Legislatur probieren.
Oh, weil wenn ich das jetzt sage, kriege ich Ärger.
Nö, von mir nicht. Wir fragen dich ja, was sind so die nächsten zwei, drei Schritte? Ich meine, wir haben jetzt gerade die Gruppe hier unter Malu Dreier, die ja sagt, wir müssen einen Beitrag deckeln. Ne?
Das sowieso. Also, weißt du, was für mich immer, was total kurios ist, das habe ich auch in der Fraktion gesagt. Ich musste zum Beispiel im Spätdienst, war ich für 56 Bewohner verantwortlich mit Medikamenten und allem drum und dran.
Allein?
Ja, als examinierte Kraft.
Okay.
Wenn ich Glück hatte, war noch eine zweite da. So, wenn ich Glück hatte. Und gleichzeitig musste ich auch das Abendbrot machen. Das heißt, ich habe 56 Bewohner Abendbrot gemacht, habe die ganzen anderen Dinge, dann kommt der Hausarzt, dann kamen Angehörige, dann musste ich die Medikamente verteilen, dann hat es einen Notfall dazwischen und alles zwischen dem Butterbrot schmieren. Und ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass ich jemanden habe, der mir abends die Brote schmiert. Und ich weiß, es gibt Einrichtungen, die haben das. Ich kenne aber auch Einrichtungen, die müssen sogar morgens noch das Frühstück machen. Und das sind einfach, dann bin ich eine sehr gut bezahlte Butterbrotschmiererin. Also ich will das jetzt nicht abwerten.
Ja.
Ne? Oder es gibt so Sachen halt.
Aber das heißt, da würdest du dir wünschen, dass einfache Tätigkeiten noch.
Ja, einfach niedrigschwellig.
Ich habe das war bei den Ambulanten war das, glaube ich, also in Niedersachsen, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern ist, aber die mussten immer extra hinfahren, um diese speziellen Strümpfe dann.
Kompressionsstrümpfe.
Das ist jetzt geändert worden auch in Niedersachsen.
Aha.
Ich weiß nicht, ob das bundesweit ist, aber die mussten dann wirklich immer dahin fahren, um diese Strümpfe anzuziehen und auszuziehen. Und das können jetzt sozusagen, das können auch andere Kräfte machen.
Zum Beispiel. Das haben die jahrelang gemacht. Und das ist auch so, der Dienstplan, der sieht super aus. Aber
die Realität ist eine andere.
Genau. Und dann hast du den Pflegedienstleiter mit 100% draufstehen. Der sitzt aber in seinem Büro, da ist er ja auch richtig, ne? Aber der steht mit 100% auf dem Dienstplan. Das sind alles so Sachen, oder da versuche ich auch schon seit 2 Jahren, arbeite ich daran. Der Personalschlüssel ist abhängig von den Pflegegraden. So, pass auf, folgendes Problem. Du hast jetzt, ich sag jetzt mal 5 Vierer. Dementsprechend ist ja auch dein Personalschlüssel. Jetzt sterben dir die 5 Vierer und du bekommst nur 5 Zweier nach. Dann wirbelt das ja alles wieder. Also das ist jetzt ziemlich vereinfacht erklärt. Oder Alltagsbegleiter. Da hätte ich gerne, wir haben im Moment einen Schlüssel von 20 zu 1. Ich will 10 zu 1.
Und merkst du, dass hier in Spahn sowas zugänglich ist? Oder?
Der ja.
Wer nicht? Okay, gut, dann nicht.
Nein, ich weiß, dass das alles, das hört sich jetzt alles, also das, was ich fordere, hört sich ziemlich einfach an. Ich weiß, dass das kompliziert ist und dass man das nicht einfach so regeln kann. Also,
kostet Geld alles.
Nicht nur das, man muss dann also auch bestimmte Richtlinien ändern. Ne? Oder was ich dann auch immer erzähle, das habe ich auch in der Fraktion gesagt, du hast jetzt, ich nenne sie jetzt mal Oma Trudi und Frau Meier kommt schon seit 5 Jahren dorthin, versorgt sie, also versorgt, macht hauswirtschaftliche Tätigkeiten, geht mit ihr einkaufen, macht Arztbesuche mit ihr. Jetzt bekommt Oma Trudi Pflegegrad 2, dann stehen ihr ja diese 125 Euro zu. So, diese 125 Euro kann sie aber nicht der Frau Meier geben, weil die muss eine Fortbildung machen. Ja, liebe Leute. Die Frau hat das 5 Jahre super gemacht und jetzt auf einmal kann sie es nicht mehr. Das sind alles so, das ist sowas von Blödsinn. Weißt du? So, und wenn du die ambulanten Dienste, die haben da keine Kapazitäten für. Und da kostet eine Stunde über 30 Euro. So, und die Frau Meier macht es vielleicht für 11 Euro.
Eine Frage noch zur Pflege, dann wechseln wir das Thema, aber ja. Krankenkassen. Das höre ich ja immer wieder, ne? Dass die so die Daumenschrauben anziehen und die...
Meinst du jetzt die Pflegekasse oder die Krankenkassen?
Nee, also sagen wir, vieles wird ja auch über die Krankenkassen abgerechnet, oder
die nicht? Medizinischen Dinge.
Die medizinische Dienste, auch die Kontrolle, die
also da ist die, und so. Also ja. Das ist wieder, da kommt ja jetzt ein neues Gesetz, da sitze ich nämlich im Moment dran. Wir haben morgen zum Beispiel das erste Mal Berichterstattergespräche, da bin ich auch, morgen treffe ich auch Herrn Spahn. Was zum Beispiel toll ist, ist, dass jetzt auch Pflegefachkräfte diese Begutachtung machen dürfen.
Okay.
So, und wer kann das besser, kann keiner besser beurteilen als Pflegefachkräfte. Also ich fand das immer ganz toll.
Aber die werden von den Krankenkassen bezahlt, ne?
Von den Pflegekassen.
Also Pflegekassen, okay.
Ja.
Okay, weil ich höre immer die Kritik, dass man sagt, medizinischer Dienst ist von den Krankenkassen bezahlt und arbeitet eigentlich.
Nein, das ist ein Irrtum. Das hat den Anschein und deshalb wollen wir das ja jetzt auch ändern.
Okay.
Ne, das wird jetzt komplett ausgegliedert von den Krankenkassen.
Okay, das wusste ich noch gar nicht, aber das ist sehr gut. Dann freuen sich bei mir viele im Wahlkreis.
Ja, wobei es nicht so ist, aber es hat natürlich ein Geschmäckle für viele Menschen.
Ja, es nehmen viele so wahr, ne? Dass sie sagen, die medizinische Dienst...
Aber ich kann das jetzt nicht, wirklich nicht. Ne? Aber so ist es dann gut, wir müssen nur aufpassen. Wir wollen ja die Selbstverwaltung stärken und nicht, dass wir sie jetzt damit schwächen. Das geht gar nicht.
Okay, ich gucke mir das Gesetz mal an.
Bitte!
Ja. So, was haben wir noch an Themen?
Was haben wir noch?
Parteivorsitz haben wir geredet, über Pflege haben wir geredet, wie wir in die Politik gekommen sind.
Sollen wir mal so über unseren Alltag erzählen?
Ja, fang du an.
Nee, fang du an.
Ich habe keinen. Also wenn ich irgendwas in den letzten 1,75 Jahren hatte, seitdem ich Generalsekretär bin, dann hatte ich keinen Alltag. Und ich meine, das ist auf der einen Seite das Schöne an meinem Job und auf der anderen Seite das Negative. Du weißt manchmal morgens um 7 nicht, was um 8 oder um 9, was passiert und womit du dich den Rest des Tages beschäftigst. Also ich weiß gar nicht, ich habe riesen Respekt vor meinen Mitarbeitern im Büro, die meinen Terminkalender machen, weil es ganz oft sich irgendwie dreht und weil ganz oft irgendwas passiert. Und ich, guck mal, jetzt habe ich, wir sind seit 1,75 Jahren hier. Ich habe mit Martin Schulz angefangen, der ist gegangen. Dann kam Olaf Scholz als kommissarischer Vorsitzender. Dann kam Andrea. Da habe ich am längsten zusammengearbeitet. Die hat dann auch leider sich entschieden zu gehen. Dann jetzt die 3 Vorsitzenden. Manuela hat leider aufgehört.
Ja.
Jetzt sozusagen sind wir kurz davor. Also jetzt, wenn wir das hier aufnehmen, ist Thorsten noch im Amt. Aber Thorsten wird auch am Sonntag seinen letzten Tag haben. Ja. So, und dann sind noch Malu Dreier und ich. Ja. So, und in 1,75 Jahren, das ist schon heftig. Und insofern habe ich sowas wie Alltag nie gehabt. Ne? Und ich meine, du weißt ja selbst, wie der Zustand der SPD gerade ist, dass wir eine sehr nervöse Partei sind, ganz viele Umbrüche, ganz viel Unruhe. Ja, und wir diskutieren viel zu hart untereinander, finde ich, an vielen Stellen.
Das ist auch was, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Anstatt, dass wir gemeinsam, also dass wir miteinander reden, dass wir uns dann auch noch gegenseitig mit Dreck beschmeißen. Das tut mir körperlich weh.
Aber man sieht doch gerade, muss ich sagen, wir sind ja heute, wir nehmen das ja auf am Tag, nachdem Rolf Mütze nicht zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde. Und das war für mich gestern ein sehr positives Signal. Also jemand wie Rolf, der eine Ruhe, eine Gelassenheit hat, der verbindet, der integriert, der Leute zusammenholt. Und ich habe das Gefühl, dass in der Fraktion jetzt richtig auch eine Dynamik entstehen kann, des Zusammenhalts und der Ausstrahlung auch nach außen, dass es wieder vorwärts geht. Ne?
Ja, aber weißt du, ich habe im Moment das Gefühl, wenn wir jetzt übers Wasser laufen könnten, wären wir zu doof zum Schwimmen. Weißt du? Ich verstehe es einfach nicht.
Nee, aber ich habe es aufgegeben, ist auch sozusagen, ich glaube, man muss sich nicht alles erklären können, sondern du musst robust sein und den Weg gehen. Also ich verkriege mich ja auch nicht und heule irgendwie. Und es gibt noch genug Gute, es gibt so viele gute Leute. Also bei uns in der Fraktion, ich habe es gestern wieder gehört, als Matthias Miersch zum Klimapaket geredet hat, das war, weiß nicht, ob du da im Raum warst, aber es war ein richtig starker Redebeitrag, der nochmal erzählt hat, was da alles verhandelt wurde. Und auch bei anderen in der Fraktion, die wirklich eine gute Arbeit machen. Und das muss dann, glaube ich, nochmal viel stärker auch nach außen
tun. Genau. Ja. Und ich finde es auch nicht gut, dass uns einige als Vollpfosten beschimpfen. Eigene Leute.
Ja.
Ja. also dann denke ich immer, nur weil ich vielleicht eine andere Meinung habe, bin ich doch kein schlechterer Mensch. Oder der andere ist kein besserer Mensch. Also im Moment finde ich auch, das fällt mir so in der Gesellschaft auf, dieses Polarisieren. Hm. Es gibt nur noch böse und gut, ja und nein, schlecht und
weiß. Ja, genau.
So, aber es gibt
und wenn du nicht 100% meiner Meinung bist,
genau,
bist du ein bisschen schlechter.
Und das finde ich total schade.
Das hat unser Land ja, also ich habe ja mal, ich komme aus der Kommunalpolitik.
Ja, ich auch.
Und da habe ich ja gelernt, du setzt dich hin mit den anderen, egal wie doof die sind, und findest eine Lösung. Und am Ende hat das unser Land ja stark gemacht. Ne? Also ich meine, unser Land hat 60 Jahre jetzt von politischen Kompromissen. Und ich finde ja auch, ein politischer Kompromiss ist überhaupt nichts Falsches.
Nein.
So, manchmal muss die SPD eine klarere Haltung haben.
Genau.
Und dann musst du aber trotzdem mit dieser Haltung eine Lösung finden. Und wir haben halt 20% bei der Bundestagswahl gehabt. Das ist leider so. Also ich hätte mir auch gerne mindestens 51 gewünscht. Aber gut, wir haben, und dafür finde ich, haben wir doch noch recht viel. Und wir sollten uns nicht kleiner machen, als
Nein,
wir sind.
Nein, das ist auch ein Problem. Hm.
Aber jetzt reden wir wieder zu viel über uns als Partei. So, Alltag, wie gesagt, gibt es bei mir nicht. Ich habe so ein paar Sachen, die ich bespreche mich morgens mit meinen Mitarbeitern und wir koordinieren, was den Tag passiert, morgens in meine Presselage. Und dann wird es lustig. Ja, und ich versuche einen Tag pro Woche im Wahlkreis zu sein. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich im Wahlkreis weiter die Fahne hochhalte.
Genau.
Und ich bin 2-3 Tage die Woche im Land unterwegs. Also das ist so, ich war jetzt am Montag in Baden-Württemberg, ich war letzte Woche 2 Tage in Thüringen, ich war in Baden-Württemberg auch letzte Woche und versuche dann so ganz viel unter MacPom war ich letzte Woche. Also da ganz viel unterwegs zu sein, noch bei Veranstaltungen und aber ich habe keinen Alltag.
Nee, meine Jungs schimpfen auch immer. Jetzt bringt sie wieder alles durcheinander.
Im Büro die Jungs. Mhm. Ja. Gut, aber das gehört dazu.
Ja, aber auf der anderen Seite. Sage ich, Pflegekräfte können super priorisieren.
Mal, ja.
Das ist, ne? Von daher empfinde ich, das ist anstrengend hier, aber glaub mir, ich bin anderes Arbeiten gewohnt.
Ja, ja, das ist ja ein Privileg, hier arbeiten zu können. Ich finde, das muss man sich immer wieder.
Genau. Ne? Und ich finde,
dass. Ich habe das mal, als ich ein Jahr im Bundestag war, ich habe, es ist glaube ich so, noch nicht mal so 3/4 Jahr, und ich habe mein Büro immer im Jakob-Kaiser-Haus. Ich weiß nicht, wo du deins hast.
Ich bin im Paul-Löbe-Haus.
Aber dann bin ich abends nach Hause und bin zum ersten Mal nach diesem 3/4 Jahr am Brandenburger Tor vorbei.
Da gehe ich jeden Morgen durch. Ja. Weißt du warum? Hm. Ich war 1988 das erste Mal in Berlin. Hm. Und ich habe da hinten vor dieser Mauer gestanden. Hm. Und ich konnte es nicht begreifen. Ja. Ich konnte, da kriege ich wieder eine Gänsehaut, ich konnte es nicht verstehen, warum diese, also klar weißt du, warum diese Mauer da war, aber dass ich jetzt da nicht einfach rübergehen kann und die Menschen, die dort leben, auch nicht einfach rübergehen konnten, das hat mich zutiefst erschüttert. Und seitdem die Grenze weg ist und ich dann zwischendurch, natürlich auch bevor ich im Bundestag war, in Berlin war, ich muss immer durchs Brandenburger Tor gehen, einfach nur, weil ich es kann.
Ja, bei mir ist dann so, dass ich da wirklich stand und dachte so, wenn du nach Deutschland kommst, dann geht man nach Berlin. Wenn man nach Berlin kommt, geht man nach Mitte. Wenn man in Mitte ist, geht man zum Brandenburger Tor. Und wir arbeiten da. Das ist ein Privileg, dass man genau da arbeiten darf. Genau. Und dass man, wir sind alle nicht, wir sind alle auf Zeit hier und wir sind alle nicht die tollsten Menschen der Welt, sondern wir haben das Privileg, gewählt worden zu sein und da arbeiten zu können. Aber das ist was, wo wir, glaube ich, viel zu häufig das vergessen.
Ja.
So, und das, wenn du da vor diesem Brandenburger Tor stehst, auf den Reichstag guckst.
Ich habe das auch immer, wenn ich auf den Reichstag zugehe, dann denke ich immer, du darfst hier arbeiten. Hm. Und das ist so toll, das macht mir so viel Spaß. Und wenn mich dann auch Menschen aus dem Wahlkreis fragen, oh, ist das nicht schlimm? Nein, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf.
Ja.
Da, also wirklich, weil...
Kann ich gut nachvollziehen.
Doch, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist ein Privileg. Und genau so sollten wir auch damit umgehen.
So anscheinend das manchmal ist dann.
Also. Ja, ich bin auch jedes Wochenende, bin ich im Wahlkreis, also wenn Sitzungswoche ist, ich muss nach Hause fahren. Das ist mein Zuhause und ich muss dann da meine Leute treffen und...
Ich kenne das Gefühl. Das ist
also ich bin da zu Hause, da kann ich reden, wie ich will. Das ist auch, pass auf, wenn ich jetzt in den Aldi einkaufen gehe, dann sagen die, du brauchst doch nicht mehr im Aldi einkaufen. Hm. Blödsinn. Gehe ich in den Edeka, guck, jetzt geht's dir nicht mehr in den Aldi einkaufen. So, dann gehe ich mit dem Hund durchs Feld, habe meine Jeans an, meine ollen Turnschuhe, meine olle Jacke, weil du gehst ja nicht im Kostümchen durchs Feld. Dann treffe ich jemanden, das war jetzt vor 3 oder vor 4 Wochen. Hm. Ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht mehr so rumlaufen. Ich sage, okay, das nächste Mal, wenn ich mit dem Hund gehe, zieh ich das Kostümchen an und laufe mit dem Bums. Und dann bin ich mal gespannt, was du mir dann sagst.
Ja, ich glaube, da muss man sich von frei machen.
Ach, das ist so. Du machst es sowieso niemandem recht. Machst es so, ist es falsch. Und von daher sage ich immer, ich bleibe immer bei mir.
Also ich habe mein Einkaufsverhalten nicht verändert, seitdem ich Bundestagsabgeordneter bin.
Nö, ich auch nicht. Nö. Jetzt habe ich in Aldi genannt, doof die Stadt. Aldi, Netto, Edeka, Real.
Ich müsste Werbung anschreiben.
Ja, Lars.
Genau, ich muss ein bisschen leider auf die Uhr gucken, weil ich gleich die Landes- und Bezirksvorsitzenden zu Gast habe und wir reden über die Vorbereitung des Parteitages. Oh, vielen Dank fürs Gespräch.
Nee, ich habe zu danken.
Ich habe dich ja eingeladen hier ins Willy Brandt-Haus.
Dankeschön.
Ich danke. Und die Tasse darf ich behalten,
die
ne?
Die Moll am Montag-Tasse darfst du behalten.
Ja, man muss uns vorbereiten.
So, fertig.